Auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich wieder vor euch stehen zu dürfen und für euch predigen zu dürfen. Und wie die meisten mich so langsam kennen, ich habe euch mal wieder ein Bild mitgebracht von einer Person. Und ich würde euch gerne fragen, kann mir jemand sagen, wer das hier ist? Ein Schauspieler, sehr gut. Und welcher? Al Pacino, Gerhard weiß es. Weiß jemand von euch, mit welcher Rolle Al Pacino berühmt geworden ist? Nein, Scarface nicht. Der Pate. Scarface war 10 Jahre später ungefähr, aber Al Pacino ist mit Der Pate berühmt geworden. Weiß jemand, wie die Figur heißt, die er spielt in diesem Film? Das wird schon ein bisschen schwieriger. Oh, Michael. Nachname? Corleone. Michael Corleone, genau. Diese Figur spielt Al Pacino in dem Film Der Pate. Worum geht es in dem Film Der Pate? In dem Film geht es darum, man bekommt einen Einblick in eine sizilianische Familie, die sich in Amerika versucht, eine Existenz aufzubauen. Ich will jetzt nicht unterschlagen, sie benutzt dazu auch durchaus unlautere Mittel. Das bedeutet, es geht um die Mafia. Aber nichtsdestotrotz wird diese Familie von jemandem angeleitet, der eigentlich ein großer Anführer ist. Weiß jemand, wie der Vater von Michael Corleone heißt im Film? Papa. So ähnlich, ja. Also er heißt Don Vito Corleone. Und dieser Don Vito Corleone schafft es eigentlich aus dem Nichts, also er kommt mit nichts nach Amerika und er schafft es aus dem Nichts, seine Familie zu viel Reichtum, zu viel Ansehen und zu viel Ehre zu bringen. Das bedeutet, dieser Don Vito Corleone ist eigentlich eine große, schillernde Figur in dieser ganzen Familie. Jeder respektiert ihn, selbst seine Feinde haben höchsten Respekt vor ihm und jeder hat Ehrfurcht vor ihm. Aber es kommt der Punkt in dem Film, je länger man den Film anschaut, wo man merkt, dieser Don Vito Corleone wird abtreten. Ja, er beginnt schon damit, die Verantwortung abzuschieben, abzugeben. Und er gibt sie weiter an seinen einzig verbliebenen Sohn, und das ist dieser Michael Corleone. Und wenn man den Film so anschaut, dann hat man so ein bisschen so das Gefühl, ja, man weiß nicht, wie wird das jetzt werden? Ja, da kommt so ein junger Kerl und da ist so ein alter, erfahrener, der wirklich vorbildlich für alle anderen war. Und man denkt so ein bisschen, was wird werden? Wird er das schaffen? Kann er diese Last stemmen? Schafft er das? Und eines wird deutlich, als Michael wirklich anfängt, die Verantwortung zu übernehmen. Er wird in sehr große Fußstapfen treten müssen. In der biblischen Geschichte, die ich heute mit euch betrachten möchte, geht es um eine ähnliche Situation. Hier muss jemand in sehr große Fußstapfen treten. Und vielleicht war auch damals die Situation, man wusste nicht, wie soll das werden? Es ist eine neue Situation, es ist ein neuer Herrscher und jemand, der das Volk führen soll, und man weiß nicht, wie soll das werden? Und die Person, um die es geht, das ist Josua. Josua. Und was ich an Josua aber so beeindruckend finde, ist, vielleicht mag ja diese Stimmung da gewesen sein, man wusste nicht, wie es wird, aber Josua hat völlig unbeirrt und ohne Zweifel diese Herausforderung angenommen. Und ich finde, was wir von Josua lernen können, ist, wie wir mutig im Glauben vorangehen können. Ich möchte mit euch heute in den Kapiteln 1 bis 4 so ein paar Stationen angucken und betrachten, was können wir von Josua lernen, damit wir auch lernen, wie können wir mutig im Glauben vorangehen. Dazu möchte ich mit euch zunächst mal Kapitel 1 lesen, die ersten 9 Verse. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, zieh über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen geben werde, den Kindern Israel. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und du wirst weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ist eine relativ lange Ansage von Gott an Josua. Aber was mich an dieser Ansage so fasziniert, ist, wie Gott Josua so viel Mut zuredet in diesen Versen. Ich habe es euch nochmal rausgeschrieben. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Jeden Ort sichert Gott ihm zu. Er sagt ihm, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Sei du nur stark und sehr mutig. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Ich habe so das Gefühl, Josua steht hier eigentlich vor seiner ersten Amtshandlung und bevor Josua irgendetwas macht, sagt Gott diesem Josua zu: Josua, ich bin mit dir. Sei unerschrocken, ich bin mit dir. Ich habe so das Gefühl, Gott versucht, Josua deutlich zu machen, dass er absolut keinen Zweifel zu haben braucht. Absolut keinen Zweifel. Und ich finde, dass diese Verse nicht nur Josua ansprechen sollten, sondern dass sie auch uns ansprechen sollten. Dass wir das nicht nur auf Josua beziehen, sondern auch auf uns beziehen. Dass wir sagen, und das möchte ich euch als erstes weitergeben, sei mutig im Glauben. Nun, jetzt könnt ihr sagen, Gott sagt es ja zu Josua, nicht zu uns. Und ich behaupte trotzdem, auch wir haben eine Zusage von Gott bekommen, dass er mit uns ist. Matthäus 28, Vers 20, da sagt Jesus an die Gemeinde und auch an uns sozusagen: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und 10 Kapitel davor sagt er: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nun, wenn wir das zusammenfassen wollen, dann müssten wir eigentlich sagen: Sei mutig im Glauben, denn Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit uns, muss ich heute sagen. Das Interessante ist, wir als Gemeinde stehen eigentlich in gewisser Weise vor einer selben Situation, wie Josua oder das Volk damals stand. Wir wissen, bei uns in der Gemeindeleitung wird es Veränderungen geben. Es werden Leute aufhören und vielleicht neue nachberufen werden. Und ich weiß nicht, wie die Stimmung so unter euch ist, aber vielleicht denkt der ein oder andere von euch, wie soll das werden? Man weiß es ja nicht, wie soll das werden? Ich habe das Ganze mal so überlegt, wie kann ich euch das veranschaulich darstellen? Und ich bin auf diesen Mann gekommen. Das hier ist Doyle Klaasen. Doyle Klaasen war einer meiner Bibelschullehrer. Und Doyle Klaasen war früher der Bibelschulleiter. Einer, der von ganz am Anfang mit dabei war, sehr früh dort angefangen hat an der Bibelschule und jahrelang diese Bibelschule geleitet hat. Nun, aber auch bei ihm kam dann der Punkt, an dem es hieß, ja, ich weiß, ich werde jetzt abtreten müssen. Und auch damals kam die Stimmung auf, wie soll das jetzt werden, wenn ein Neuer kommt? Also ich weiß, dass diese Stimmung da war, weil den Neuen, den hatte ich auch als Lehrer und er hat selber so ein bisschen Einblick gegeben, Matthias Rüther, der hatte gesagt, ich war mir nicht so ganz sicher, weil ich bin völlig anders als Doyle Klasen. Ich weiß nicht, ob ich es so machen kann wie er. Und auch bei ihm, er hat sich nicht so wohl gefühlt, wusste nicht, wie es werden soll. Und auch Doyle Klasen wurde die Frage gestellt, Herr Klasen, wie wird es sein, wie groß wird die Lücke sein, die Sie hinterlassen werden? Und Doyle Klasen hat sich gedacht, ich werde auf diese Frage antworten. Und auf der Abschlusskonferenz hat er die Predigt gehalten, also Entlassungsfeier, hat er die Abschlusspredigt gehalten und er hat einen Eimer Wasser mit nach vorne genommen. Und er hat gesagt, so Leute, ich wurde gefragt, wie groß wird die Lücke sein, die ich hinterlassen werde. Und ich werde es euch jetzt zeigen, wie groß die Lücke sein wird. Und er nimmt seinen Arm, taucht ihn in den Eimer Wasser rein, zieht ihn heraus und sagt, so groß wie das Loch ist, das ich gerade in diesem Eimer hinterlassen habe, so groß wird die Lücke sein, die ich hier an der Bibelschule hinterlassen werde. Und warum sagt er das? Weil er genau weiß, Leute, es geht nicht um mich, sondern hier geht es darum, ob Gott hinter euch steht, ob Gott mit euch ist. Und ich weiß, Gott ist mit euch. Und deshalb seid mutig. Seid mutig im Glauben, denn Gott ist mit euch. Was ich euch noch gerne mitgeben möchte, ich beziehe es jetzt auf unsere Gemeinde, weil wir kurz vor dieser Situation stehen werden. Aber ich möchte dir auch Mut zu sagen, dass es nicht nur für uns als Gemeinde gilt, sondern für dich auch persönlich. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch gerade steht, ob er selbst in solchen Situationen ist, wo was Schwieriges, Neues ansteht, wo man nicht weiß, wie soll das werden, ob Schwierigkeiten da sind, was auch immer. Aber ich möchte dir mitgeben, sei mutig, denn Gott ist mit dir. Er ist mit dir bis an das Ende aller Tage. Deswegen sei mutig, Gott ist mit dir. Ja, ich möchte mal ein paar Schritte weitergehen und betrachten, was macht Josua jetzt, nachdem er diese deutliche Zusage von Gott bekommen hat. Und ich finde es recht interessant, was er macht. Ich werde ein paar Bibelstellen jetzt betrachten. Zunächst sehen wir in Josua 1, Vers 10, da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in 3 Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Das ist eine Sache, die Josua macht. Er fängt an, das Volk zu organisieren. Josua 2, und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sprach, geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Das heißt, Josua organisiert schon wieder etwas. Nun lesen wir in Vers 3, da machte sich, in Kapitel 3, Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Das heißt, was Josua eigentlich macht, ist, er macht einfach. Also Josua ist völlig neu in der Situation drin, neuer Leiter, neuer Herrscher, nicht Herrscher, aber neuer Führer. Aber was macht Josua? Er macht einfach. Aber das Interessante ist, wie er es macht. Also was wir von Josua als erstes lernen können, ist, geh mutig voran. Geh mutig voran, aber schau dir an, wie Josua das macht. Wir lesen in Vers 11, in 3 Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen. Das sagt Josua selber zum Volk, ihr werdet dort hinübergehen, ganz gewiss. Ja, dort hinübergehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr euer gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Und in Vers 13 lesen wir, der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dieses Land gegeben. Das heißt, was Josua hier eigentlich macht, ist, er geht zwar Schritte, also er geht Schritte, aber er vertraut dabei völlig auf Gottes Zusagen. Er geht mit einer völligen Selbstverständlichkeit diese Schritte an, denn er weiß, Gott hat uns dieses Land gegeben. Das heißt, was wir von Josua lernen, ist, auf Gottes Zusagen dabei zu vertrauen, wenn wir Schritte machen. Ja, deshalb gehe mutig voran und vertraue dabei auf die Zusagen Gottes. Ich hatte diesen Punkt ein bisschen kürzer gehalten, ganz bewusst, denn ich wollte euch dazu gerne diese Geschichte erzählen von diesen Männern und Frauen. Wer sind diese? Das hier sind so die Gründungsväter der Bibelschule Brake. Und wenn man sich diese Gründungsgeschichte anguckt, dann muss man sagen, es ist eigentlich genauso das, was Josua hier erlebt, lässt sich sehr gut übertragen auf diese Geschichte. Nun, wie hat diese Geschichte angefangen? Es begann zuerst mit drei Männern, zwei davon Kanadier. Die zwei Kanadier sitzen in Amerika, haben ihr Theologiestudium abgeschlossen und beten zu Gott und fragen, was sollen sie tun? Und sie bekommen irgendwie den Ruf oder den Eindruck, sie sollen nach Europa gehen und dort eine Missionsschule gründen. Und dann gehen sie nach Europa, sie kommen nach Deutschland mit 600 D-Mark, sonst nichts, 600 D-Mark. Und sie mieten eine Räumlichkeit und machen dann wirklich eine Art Bibelschule, Missionsschule. Aber nach einem Jahr läuft der Vertrag aus, der Vertrag wird auch nicht verlängert und sie wissen, gut, okay, hier geht es nicht weiter, wir müssen woanders diese Bibelschule weiterführen. Aber was sollen wir machen? Wir haben nicht mal mehr die 600 D-Mark, die sind jetzt auch weg. Also wir haben nichts mehr. Aber sie wissen ganz deutlich und genau, Gott hat sie hierher gestellt. Und sie haben sich gedacht, wir vertrauen darauf, dass Gott das hier irgendwie führen wird. Irgendwie. Und in der letzten Predigt, die sie in diesen Räumlichkeiten haben, sagt John Parshauer, das war einer der Gründer, der hier ganz links steht, sagt in einer Predigt, eher aus Witz, ja, wenn jemand ein Grundstück zu verschenken hat, kann er gerne auf uns zukommen, wir könnten es gebrauchen. In der Menge sitzt eine Frau und sie kommt, nach ein paar Wochen Überlegung, kommt sie auf diese Männer zu und sagt, Leute, ich habe eine Apfelbaumwiese, meine Kinder verzichten auf das Erbe von dieser Apfelbaumwiese, ich schenke euch die Apfelbaumwiese. Und die Männer merken, gut, okay, hier ist ein erster Schritt, wir gehen den jetzt. Und sie gehen dorthin, schauen sich diese Apfelbaumwiese an und denken, super, wir haben eine Apfelbaumwiese, aber was machen wir jetzt? Und sie denken sich, gut, okay, wir machen einfach mal den nächsten Schritt, wir planen einfach mal das Gebäude und gucken, was passiert. Sie planen das Gebäude und dann gehen sie zu einem Bauunternehmer und stellen ihm das ganze Gebäude vor. Hier die Küche, hier die Unterrichtseinheiten, hier dies und das, Schlafplätze, so ungefähr wollen wir dieses Haus haben. Der Bauunternehmer lehnt sich nach vorne und fragt, okay, können wir machen, wie viel Geld haben Sie denn? John Parshauer hustet dreimal und sagt, wissen Sie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben gar nichts. Der Bauunternehmer lehnt sich nach hinten und sagt, und wissen Sie was? Genau deswegen machen wir das jetzt einfach. Der Bauunternehmer war selber Christ und hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, in genau solchen Projekten kann Gott sich richtig groß verherrlichen und genau deswegen machen wir das jetzt einfach. Und da merkt man, sie sind wieder einen Schritt gegangen und haben einfach nur auf Gottes Zusage vertraut und Gott hat schon wieder geholfen. Ich erzähle euch noch einen Schritt weiter. Jetzt stehen sie da, haben die Pläne, haben Baumaterial, bekommen sie. Sie stehen da vor dieser Wiese und denken sich, ja, wir müssen jetzt abstecken und markieren etc., aber wir haben halt nichts, um das wegzuräumen. Gut, sie fangen an abzustecken. wissen halt nicht, was sie machen sollen. Am nächsten Tag stehen 6 Kanadier von der Besatzungsmacht noch, stehen 6 Kanadier da mit einem Bulldozer, mit Baggern, mit Muldenkippern. Und diese 6 Kanadier helfen denen, dieses Grundstück zu bearbeiten, zu bebauen, damit das Fundament gegossen werden kann. Das heißt, hier ist schon wieder ein Schritt, wo sie einfach abgesteckt haben und am nächsten Tag schenkt Gott dieses Wunder, dass da auf einmal Leute sind, die dir helfen, diese Arbeit zu verrichten. Das heißt, auch hier wieder sind sie einen Schritt gegangen im Vertrauen auf Gottes Zusage. Und diese ganze Baugeschichte geht ewig so weiter. Ich könnte jetzt noch ewig viel erzählen, wie das Ganze vorangegangen ist. Aber ich fasse es kurz zusammen. Nach einem Jahr steht das Gebäude und sie haben Anmeldungen von 70 Bibelschülern, die sofort die Ausbildung anfangen wollen. Das Haus ist nicht komplett 100% fertig, aber es reicht, damit sie unterrichten können, dass die Leute drin übernachten können. Nach einem Jahr, wo sie Gott einfach nur vertraut haben und das größte Wunder ist, sie haben nicht einen einzigen Cent bei der Bank ausleihen müssen. Kein Kredit aufgenommen, in völlig blindem Vertrauen, mit nichts sind sie dorthin gegangen. Im Vertrauen auf Gott und Gott schenkt, dass dieses Gebäude steht. Und Gott hat seine Zusage vollbracht an dieser Bibelschule. Wenn ihr eins hoffentlich heute mitnehmt, geht mutig voran und vertraut auf Gottes Zusage, dass er euch voranführt. Ich möchte noch einen dritten und letzten Punkt mit euch betrachten. Den lesen wir in Kapitel 4. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Das Volk hat sich getroffen vor dem Jordan und Gott schenkt dann das Wunder, so wie sie es beim Auszug von Ägypten erlebt haben, dass sie durch diesen Jordan hindurchlaufen können. Und dann kommen sie drüben auf der anderen Seite an und Gott gibt ihnen einen Auftrag, was sie jetzt machen sollen. Und den möchte ich mit euch noch betrachten. Wir lesen es ab Josua 4, Vers 1. Es geschah aber, nachdem das ganze Volk vollends über den Jordan gezogen war, dass der Herr zu Josua redete und sprach: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer aus jedem Stamm einen Mann und gebietet ihn und sprecht: Hebt hier 12 Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die aus den Kindern Israels bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann. Und er sprach zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen unter euch seien. Wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden: Was haben diese Steine für euch zu bedeuten? So sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde, als sie durch den Jordan ging. Sind die Wasser des Jordan abgeschnitten worden. So sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen. Das heißt, was Gott hier dem Volk aufträgt, ist, sie sollen sich an die Taten Gottes erinnern. Sie sollen Gedenksteine aufrichten, damit sie sich an das erinnern, was Gott vollbracht hat. Dieser Gedanke ist der Bibel nicht fremd, den finden wir öfters. Wir lesen es vorher schon in 5. Mose. Da wird erklärt, warum sollt ihr eigentlich das Passafest feiern? Du sollst 7 Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Und darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Du sollst daran denken. Du sollst dich erinnern. Was ist da passiert? Und Ähnliches lesen wir auch im Neuen Testament. 1. Korinther, Jesus sagt selber: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das bedeutet, wenn wir Abendmahl feiern, dann tun wir das, um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Erinnere dich an die Taten Gottes. Und genau das, glaube ich, sollen wir auch tun. Nicht nur auf Abendmahl bezogen, sondern auch auf die großen Taten, die Gott ganz individuell bei uns persönlich vollbracht hat. Ich selber werde euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo ich so einen Gedenkstein mir selbst aufgerichtet habe. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, ist aber schon länger her. Und ich glaube, es würde euch trotzdem gut tun, die Geschichte zu hören, weil es den Punkt einfach gut trifft. Es geht um dieses Auto. Dieser VW Polo in Grün, so hatte ich ihn auch, das war mein erstes Auto. Und ich war in einem Sommer auf einer Freizeit mit diesem Auto, mit drei anderen Insassen noch. Und wir sind, innerhalb der Freizeit mussten wir zu einem bestimmten Ort nach Paderborn irgendwo hinfahren, weil wir jemanden besuchen wollten. Und auf der Autobahn merke ich auf einmal, das Auto klingt komisch, der Motor klingt nicht rund, das Auto fährt langsamer als gewohnt. Und ich merke, das Auto fährt nur noch mit der Hälfte der Zylinder, die vorhanden sind. Und ich weiß nicht, ob er sowas schon mal erlebt hat. Also wenn du da in dem Auto sitzt und hast noch eine Strecke vor dir, da kommt man richtig ins Schwitzen. Richtig ins Schwitzen. Und man weiß, die VWs in diesem Alter sind nicht gerade die robustesten. Also da denkt man, Motorschaden ist vorprogrammiert und da ist alles vorbei. Ja, vor allem, wenn man Freunde hat, die das selber erlebt haben mit dem gleichen Auto. Dann denkt man sich, hier ist ein Motorschaden vorhanden. Und also mir ging es nicht gut in dieser Situation, überhaupt nicht. Und wir sind dann irgendwie durch Abschleppen noch an diesen Ort hingekommen, wo wir uns alle dann als Jugend getroffen haben. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war nicht gerade sorgenfrei an diesem Tag dort angekommen. Und mir ging es ja wirklich den ganzen Tag richtig miserabel, weil eigentlich muss ich mit dem Auto noch 500 Kilometer in der Woche nach Hause fahren und eigentlich sind da noch drei Insassen drin, die müssen auch noch lebendig ankommen. Also man hat richtig Sorgen. Und abends war ich dann so fertig und habe gesagt, so Leute, also vor der ganzen Jugendgruppe, die dort versammelt war, ich sage, so Leute, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin im Kopf völlig zu Ende, ich bitte euch, betet für die Situation, betet für mein Auto einfach. Und das Interessante war, was dann passiert ist. Die ganze Jugend hat dafür gebetet und in mir kommt eine Ruhe und ich kann selber runterfahren und habe irgendwie das Gefühl, Gott wird das machen. Gott wird dieses Problem irgendwie lösen. Und ich verbringe so die ganze restliche Woche in einer inneren Ruhe. Wir sind dann zurückgefahren, das Auto wurde abgeschleppt. Und auf der Freizeit selber war noch ein Kfz-Mechaniker dort. Dem habe ich das Auto anvertraut. Der hat gesagt, ja, guck mal, was der Schaden ist, wie es aussieht. Und kurz vor Freizeitende, also 6 Tage nach diesem Vorfall, kommt er auf mich zu, sagt, so ist alles repariert, alles gemacht, das Auto fährt wunderbar, hier ist die Rechnung. Er drückt mir diese Rechnung in die Hand. Und ich gucke auf diese Zahl. 13,67 Euro. 13,67 Euro hat diese Reparatur gekostet. Leute, ich werde in meinem Leben diese Zahl nicht vergessen. Diese 13,67 Euro sind einer meiner Gedenksteine, die ich mir aufgestellt habe. Für mich war nicht das Wunder, dass letztendlich nur eine Zündkerze kaputt war. Also es war wirklich nichts Schlimmes. Das ist nicht das Wunder für mich dahinter gewesen. Das Wunder war für mich, dass Gott mir diese Ruhe geschenkt hat, völlig darauf vertrauen zu können, er wird dieses Problem lösen. Leute, erinnert euch an die Taten Gottes, die er in eurem Leben vollbracht hat. Erinnert euch daran und warum? Damit ihr immer wieder das Vertrauen neu lernen könnt. damit, wenn ihr die Zeiten habt, wo ihr wieder herausgefordert werdet, wo ihr merkt, hier sind Unruhen, hier wird es schwierig. Leute, erinnert euch an diese Gedenksteine. Richtet euch diese Gedenksteine auf und erinnert euch daran, damit ihr immer wieder das Vertrauen neu lernen könnt. Ich möchte zum Abschluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, seid mutig im Glauben, denn Gott ist mit dir. Und geh mutig die Schritte voran, selbst wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wie der nächste Schritt überhaupt sein wird. Geh trotzdem mutig diese Schritte voran und vertraue dabei auf Gottes Zusagen, dass er mit dir ist bis ans Ende der Weltzeit. Und erinnere dich an die Taten Gottes. Erinnere dich daran, setz dir diese Gedenksteine, damit du das Vertrauen immer wieder neu lernen kannst. Amen.